Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Heute nur wenige Themen, dafür umso spannender und mit heißen Insider-Infos. Wir haben für euch Überlastungsgebühr bei Tesla, Monopolalarm, R-Königsschau und Neues von Next Move. Ihr seht schon, auch heute geht es wieder um Preise an öffentlichen Ladestationen. Wer sein Auto privat laden kann, den trifft das Thema nur selten. Aber wenn die Elektromobilität neue Zielgruppen erreichen will, nämlich Nutzer ohne privaten Stellplatz, dann muss öffentliches Laden einfacher werden und vor allem bezahlbar sein. Dafür setzen wir uns auf dem Kanal ein und liefern auch heute wieder Insider-Infos aus der Branche zu dem, was da so hinter den Kulissen alles passiert und wie hart dort teilweise agiert wird. Überlastungsgebühr bei Tesla. Tesla setzt beim Thema Laden immer wieder neue Trends und Maßstäbe. Das Unternehmen zeigt sich hier zugleich hochagil, kreativ und experimentierfreudig. Neuigkeiten werden oft an wenigen Standorten oder in einzelnen Ländern getestet und dann flächendeckend ausgerollt. So ist Tesla zumindest nach meiner Kenntnis auch der Erfinder der Blockiergebühr. Es gab einzelne Kunden, die Ladeplätze als Parkplätze missbraucht haben und bei hohem Aufkommen sorgte dies für Frust bei den Kunden, die dann nicht laden konnten. Teslas Reaktion war die Einführung einer Blockiergebühr fürs Nichtladen von bis zu 1 Euro pro Minute. Das Mittel zeigte Wirkung und ist inzwischen allgemein anerkannt. Stand heute sind Blockiergebühren sogar marktüblich, auch wenn sie leider manchmal als Preiskomponente missbraucht werden, sprich man zahlt sie bei anderen Betreibern als Zeitzuschlag während des Ladevorgangs, der Betreiber nutzt dann aber trotzdem den Begriff Blockiergebühr. Ein weiter wichtiger Schritt bei Tesla war das Instrument der dynamischen Ladepreise. Das heißt, die Preise variieren je nach Tageszeiten gestaffelt und werden regelmäßig angepasst. Tesla verzichtet dabei aber auf häufige Preissenkungen, um normale Kunden nicht zu überfordern. Das heißt, im Tagesverlauf werden die Preise nicht geändert. Die Preisspanne kann dabei aber durchaus sehr groß sein. Die Zuschauermeldung für den aktuell günstigsten Preis kommt vom Nürburgring, wo die Kilowattstunde im Abo nachts aktuell nur 25 Cent kostet. Am teuersten ist es aktuell für Fremdkunden ohne Abo mit 69 Cent, so wie hier an der Autobahn A9 in Bitterfeld, obwohl es dort am Standort sogar reichlich Wettbewerber gibt. Zwischenzeitlich hatte Tesla das System der dynamischen Preise sogar so weit getrieben, dass es in den Ferienzeiten einzelne Tage gab, in denen das Laden in den Nachtstunden auf Transitstrecken sogar kostenlos war, um die Supercharger tagsüber zu entlasten und Ladestau zu vermeiden. Aber Strom verschenken ist leider kein gutes Geschäftsmodell. Die bisher größte Umstellung bei den Tesla Superchargern in Europa war dann 2019 der Umbau auf CCS mit der Einführung des Model 3. Dieser Systemwechsel war damals ein echter Kraftakt für Tesla, denn in wenigen Wochen wurde die komplette Infrastruktur Europas nachgerüstet. Davor hatte Tesla in Europa noch einen eigenen Anschluss. Der Wechsel auf CCS war dann natürlich auch die Möglichkeit, das eigene Netz für Fremdmarken zu öffnen und das Laden damit als eigenständiges Geschäftsmodell zu etablieren. Was vor Jahren in der Tesla-Community noch undenkbar schien, ist heute etabliert und akzeptiert. Soweit die Einführung ins eigentliche Thema. Ich habe deswegen etwas weiter ausgeholt, weil Tesla jetzt in vielen Märkten den nächsten Schritt geht. Aus meiner Sicht ein großer und mutiger Schritt. Blockiergebühr war gestern, jetzt gibt es Überlastungsgebühren. Aber was bitteschön sind Überlastungsgebühren und wie werden sie erhoben und berechnet? Die maßgebliche Preisauskunft für Vertragskunden ist die Preisanzeige im Fahrzeugnavi bei Teslas oder für alle in der App. Im Fahrzeugdisplay steht Überlastung 50 Cent pro Minute, beginnend bei Ladestand 80% oder sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. In der App findet sich übrigens noch der Zusatz bis zu. Das klingt in der Kurzform zunächst etwas widersprüchlich. Die Tesla-Webseite und auch die App liefern aber eine Präzision. An bestimmten Supercharger-Ladestationen ersetzen Überlastungsgebühren die Belegungsgebühren. Das Wort Belegungsgebühren ist hier eigentlich nicht ganz richtig und meint die ehemalige Blockiergebühr. Eine Überlastungsgebühr ist eine Gebühr, die Sie nur zahlen, wenn ein Supercharger-Standort, so wörtlich, ausgelastet ist und eine der folgenden Bedingungen zutrifft. Die Batterie Ihres Fahrzeuges hat bereits eine Ladeschwelle von 80% erreicht oder überschritten oder Ihr Ladevorgang ist beendet. Trotzdem bleibt die wichtige Frage offen, nämlich wie der Zustand ausgelastet definiert ist. Dazu hat Tesla einige Hinweise auf der FAQ-Seite. Fällt eine Überlastungsgebühr auch an, wenn andere Supercharger-Ladestationen unbesetzt sind? Ja, wenn die Station ausgelastet ist, fallen für alle Fahrzeuge, die einen Supercharger blockieren, Überlastungsgebühren an. Eine konkrete Auslastung ist hier also nicht definiert. Tesla will sich möglicherweise im Hintergrund noch offen halten und das Ganze flexibel ausgestalten oder eben sehen, wie die Kunden reagieren. Wenn man als Kunde doch über 80% laden will, sollte man also wachsam sein. Tesla schreibt dazu: Wenn Sie während Ihrer Supercharging-Sitzung die Kriterien für eine Überlastungsgebühr erfüllen, werden Sie auf dem Touchscreen des Fahrzeuges und über die Tesla-App darüber informiert, dass Überlastungsgebühren anfallen. Allerdings gibt es eine Karenzzeit von 5 Minuten. Erst danach wird die Gebühr auch tatsächlich erhoben. Aber Fakt ist, um die Kunden erstmal zu informieren und mit auf diese neue Reise zu nehmen, wird die Überlastungsgebühr dauerhaft als feste Preiskomponente mit angezeigt. Die neuen Gebühren gelten natürlich auch für Fahrzeuge, die noch gratis Supercharging haben. Die Höhe der Überlastungsgebühren ist nicht gedeckelt.
Für mich war natürlich auch spannend, ob und wie Tesla diese neue Preiskomponente auch beim Thema Ad-Hoc-Bezahlung, also direkt an der Station, ganz ohne App, umgesetzt hat. Der Faktencheck zeigt, dass auch hier die neue Gebühr angezeigt und erhoben wird.
Ich finde diesen Schritt übrigens gut und richtig und möchte an dieser Stelle noch kurz ein paar Erläuterungen liefern, warum dem so ist bzw. warum ich dieser Meinung bin. Wenn ich ein E-Auto am Schnelllader von 0 auf 100% auflade, dann ist es bei den meisten E-Autos so, dass ich für die ersten 80% der Aufladung ungefähr die gleiche Zeit brauche wie für die letzten 20%. In Summe heißt das, ich kann also an einem Ladeschluss in der gleichen Zeit entweder ein Auto auf 100% aufladen oder zwei Autos auf 80%. Bei Variante 2 wird natürlich deutlich mehr Strom verkauft und zugleich mehr Kilometer insgesamt nachgeladen. Streng genommen müsste die Überlastungsgebühr eigentlich auch eine Minderleistungsgebühr sein oder heißen. Das heißt, bezahlen sollen E-Autos, die nur mit sehr geringen Ladeleistungen laden. Man hätte hier zum Beispiel auch eine Schwelle von 30 Kilowatt festlegen können. Wer weniger Leistung abnimmt, zahlt dann zusätzlich einen Minutenpreis. Diese Gebühr würde dann zum Beispiel auch für Plug-in-Hybride oder im Winter auch oft für Kleinwagen über den gesamten Ladevorgang anfallen. Das wäre eigentlich gerechter, zumindest wenn man die Motivation für diese Gebühr als Maßstab ansetzt. Denn es gibt ja auch E-Autos, die selbst bei 90% Ladestand noch sehr hohe Leistung abrufen und damit kräftig Umsatz machen und bei denen es somit auch sinnvoll ist, dann auch noch bei so hohem Ladestand weiterzuladen. Aber so eine Minderleistungsgebühr wäre in Bezug auf die Preisangabenverordnung und auf das Verständnis von Normalkunden vermutlich schwer umsetzbar. Insofern halte ich die gefundene Regelung mit 80% Ladestand für deutlich besser und verständlicher. Aber warum soll das jetzt gut sein? Aktuell ist es in Deutschland so, dass wir am Fahrzeugbestand grob 3% E-Autos haben und die Schnellladeinfrastruktur in weiten Teilen eine Übererfüllung des Bedarfs darstellt. Das heißt, viele Schnelllader auf wenig Autos, die wenig ausgelastet sind, also die Schnelllader. Man könnte also meinen, dass so eine Überlastungsgebühr jetzt überhaupt nicht notwendig ist. Aber es gibt zwei Umstände, die trotzdem dafür sprechen. Erstens, in den kommenden Jahren könnte der Fahrzeugbestand schneller wachsen als die Ladeinfrastruktur entlang der Reiserouten. Besonders entlang der Autobahn wird es früher oder später zu einem Mangel an Ladeplätzen oder auch an Anschlussleistung für neue große Ladeparks kommen. Dann gilt es, das Gesamtsystem effizienter zu nutzen und zu optimieren. Und wenn man die Kunden bei solchen Effizienzsteigerungen mitnehmen will, ist der Preis nun mal das beste Mittel. Punkt 2. Deutschland ist ein Transitland und es gibt in den Ferien massive Peakleistungen an Ladestationen entlang der Autobahn. Wenn ihr nächsten Sommer mal an Samstagen in den Ferien auf Nord-Süd-Autobahnen in Deutschland unterwegs seid, dann achtet mal auf die Autos mit dänischen Kennzeichen. Das sind nämlich fast immer Elektroautos. Man könnte fast meinen, in Dänemark gibt es nur noch Elektroautos. Und die wollen dann alle durch Deutschland durch in den Süden und natürlich auch bei uns laden. Vor allem bei Ionity und Tesla ist dann aufgrund von international buchbaren Abo-Angeboten mit günstigen Kilowattstunden oft Vollauslastung angesagt. Vollauslastung heißt wirklich über den ganzen Tag von früh bis spät und man muss damit rechnen, dass man anstehen muss. Viele E-Auto-Neukunden, man könnte also sagen auch ganz normale Nutzer, ticken dabei anders als vielleicht ihr als Zuschauer hier auf dem Kanal oder eben auch ich. Wir achten nämlich auf das optimale Ladefenster. Denkbar wäre an solchen Tagen auch ein Faktor im Sinne von, oh, ich habe jetzt endlich einen freien Ladeplatz, da lade ich etwas länger und spare mir damit einen Ladestopp und damit erhöhtes Staurisiko am nächsten Lader. Auch das, glaube ich, gibt es nicht. Ich denke, es ist vielmehr so, dass die aktuellen E-Autos oft schneller laden, als normale Nutzer Pause machen und deswegen teilweise voll oder fast voll geladen wird. Und wenn ich jetzt all diese Gründe zusammenpacke, dann ist aus meiner Sicht die Überlastungsgebühr die passende Antwort. Schreibt mir doch mal eure Meinung in die Kommentare. Ist das hier der richtige Trend, den Tesla hier setzt? Ich kann mir übrigens gut vorstellen, dass der eine oder andere Betreiber von Schnellladenetzen jetzt sogar neidisch auf Tesla schaut, dass man dieses Instrument dort schon ausrollen konnte. Oder, Ionity? Was Tesla zum perfekten Ladenetz aktuell noch fehlt, sind 800 Volt. Es kommen ja jetzt immer mehr 800 Volt Fahrzeuge auf den Markt, vor allem aus China und aus Deutschland. Und für diese Autos ist Tesla aktuell nur zweite Wahl. Denn man bekommt dort maximal die halbe Ladeleistung dessen, was das Auto eigentlich kann. Monopolalarm! Bei dieser Überschrift geht es natürlich um die Preise an öffentlichen Ladestationen sowie um die aktuelle Wettbewerbssituation im Lademarkt. Die Frage ist, gibt es überhaupt Monopolisten im Markt und falls ja, nutzen diese ihre Stellung möglicherweise missbräuchlich aus? Von einer marktbeherrschenden Stellung spricht man in Deutschland üblicherweise bei einem Marktanteil von 40% für einen einzelnen Anbieter. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere weiche Merkmale, die auf eine Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung hindeuten können. 5 dieser Punkte schauen wir uns in diesem Thema näher an. Werfen wir zum Einstieg einen Blick in den kürzlich veröffentlichten Elva-Ladereport. Der Report bündelt die Daten fast aller öffentlichen Ladevorgänge Deutschlands aus dem ersten Halbjahr 2025. Die Datenlage umfasst inzwischen auch Shell Recharge, die beim letzten Mal noch außen vor waren. Lediglich die Daten von Tesla sind mangels Verfügbarkeit auch diesmal noch nicht enthalten. Beim Blick auf den Markt für schnelles Laden in Deutschland zeigt sich eine klare Dominanz von NBW. Die Ladevorgänge an den NBW-Stationen erreichen einen Marktanteil von knapp 32%. Das ist relativ nah dran an der Marke von 40%. NBW soll heute aber nicht unser Thema sein. Wir schauen heute verstärkt auf die vielen kleinen Anbieter im AC-Lademarkt. Die Übersicht bei Elva zeigt, dass die deutschen Top 10 in Summe gerade mal ein Drittel Marktanteil zusammenbringen. Auf den ersten Blick zeigt sich hier ein sehr breit gefächerter Markt, also scheinbar weit weg von Begrifflichkeiten wie Monopolalarm. Trotzdem titelt das Bundeskartellamt in seiner Pressemitteilung vor ca. einem Jahr in seinem Abschlussbericht der Sektoruntersuchung zur E-Ladeinfrastruktur wettbewerbsschädliche Strukturen beim Angebot von Ladestrom. In seinem Fazit sagte Andreas Mundt, der Präsident des Bundeskartellamts damals, der Wettbewerb bei der Versorgung mit Ladestrom funktioniert vielerorts nicht richtig. Zahlreiche Städte und Kommunen haben geeignete öffentliche Flächen für Ladesäulen überwiegend oder sogar ausschließlich an das eigene kommunale Stadtwerk oder einzelne Anbieter vergeben. Und weiter? Dort ist die Konzentration so hoch, dass marktbeherrschende Stellungen entstehen. Im Ergebnis haben die Verbraucherinnen und Verbraucher kaum Auswahl und die Gefahr höherer Ladestrompreise steigt, weil marktmächtige Anbieter keine Wechsel zur Konkurrenz befürchten müssen. Auf Deutsch, also doch kleine Monopole. Im Elva-Lademarkt-Report gibt man sich etwas diplomatischer und titelt »Lokale Akteure prägen AC-Markt«. Wenn man jetzt noch diese kleinen Monopolisten bündelt, dann entsteht was ganz Großes, besser bekannt als das Ladenetz. Auf der eigenen Homepage ladenetz.de heißt es dazu, 270 Stadtwerke und Energieversorger in Deutschland haben sich im Verbund von ladenetz.de zusammengeschlossen, um von gemeinsamen Erfahrungswerten zu profitieren und, Achtung, vor Ort individuelle Wettbewerbsvorteile zu generieren. Dazu ein kurzer Abgleich mit allgemeinen Merkmalen zu potenzieller Marktbeherrschung. Erstens, kein Wettbewerb. Mangels konkurrierender Unternehmen entfällt die übliche Preisbildung durch Angebot und Nachfrage. Das klingt erstmal bedrohlich, muss es aber nicht sein. Das Ladenetz wurde vor ca. 10 Jahren gegründet. Damals gab es noch einen Flickenteppich an lokalen Netzwerken in Deutschland und noch nicht mal übergreifend nutzbare Ladekarten. Da machte es durchaus Sinn, Synergien zu nutzen, gemeinsame Prozesse aufzusetzen, besonders für kleine Mitglieder. Allerdings gab es im Aufbau dieses Netzes einen kleinen, ich nenne es mal, Konstruktionsfehler. Schauen wir ins Impressum auf ladenetz.de, sehen wir nämlich dort die Smart Lab Innovationsgesellschaft mit Sitz in Aachen. Diese Gesellschaft ist aber nicht etwa genossenschaftlich im Sinne der Mitglieder breit aufgestellt, sondern hat nur wenige Eigentümer. In einer Pressemitteilung vom August 2022 heißt es dazu, Gesellschafter von SmartLab sind die Tüger Aktiengesellschaft in München, die Stadtwerke Aachen AG, die Erdgas Schwaben GmbH, die Stadtwerke Osnabrück AG sowie die BEB GmbH. Also gerade mal eine Handvoll Unternehmen steuern das Schicksal des gesamten Netzwerks. Im eigenen Direktvertrieb kann natürlich jedes Mitglied, sprich Stadtwerk, seine eigenen Tarife auflegen, zum Beispiel auch Vorteilsangebote für öffentliche Stationen in Verbindung mit Hausstromtarifen des lokalen Stadtwerks. In der B2B-Vermarktung, also der Preisgestaltung für die Vermarktung gegenüber Roaming-Partnern, unterliegen die angeschlossenen Stadtwerke aber komplett dem Dachverband. SmartLab hat hier also so etwas, was man vielleicht als in Anführungsstrichen internes Monopol bezeichnen könnte. Eine eigenständige Preisgestaltung von Stadtwerken im Ladenetz gegenüber Dritten ist zumindest aktuell nicht möglich. Dazu nochmal der Blick ins Monopolisten 1x1. Zweitens, Preissetzungsmacht. Der Monopolist kann Preise und Mengen weitgehend eigenständig festlegen, um seinen Gewinn zu maximieren. Und einen habe ich noch aus dem Lexikon. Drittens, Abhängigkeit der Kunden und Lieferanten. Wenn Kunden oder Lieferanten stark von einem Unternehmen abhängig sind, kann dies auf eine marktbeherrschende Stellung hindeuten. An dieser Stelle ist natürlich Vorsicht geboten, dass so ein Unternehmen nicht mal in die falschen Hände gerät. Und ob diese neuen Hände jetzt falsch oder richtig sind, möchte ich natürlich nicht beurteilen. Aber es gab tatsächlich kürzlich eine Änderung in der Gesellschafterstruktur. So heißt es in einer Pressemitteilung vom Januar 2025. DKV Mobility, eine führende Plattform für internationale Mobilitätsdienstleistungen, hat den Erwerb der Mehrheitsanteile an der SmartLab Innovationsgesellschaft erfolgreich abgeschlossen. Wer DKV nicht kennt, das Unternehmen ist in Deutschland Marktführer bei Flottentankkarten für fossile Kraftstoffe. Eine Dataforce-Studie von 2023 bescheinigt DKV hier einen Marktanteil von 26%, gefolgt von Aral mit 14%. Bei Ladekarten liefert man sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit NBW. In einer Dataforce-Studie von 2025 zeigt sich, dass die beiden Unternehmen ihre führenden Positionen festigen konnten. NBW hat hier natürlich den strategischen Vorteil, einen Großteil des Angebots komplett aus einer Hand anbieten zu können, also vom führenden Ladenetz Deutschlands bis hin zum Flottentarif. DKV dagegen betreibt keine eigenen Ladestationen. Und genau das war für DKV im Einkauf bisher ein klarer Wettbewerbsnachteil, weil man in B2B-Verhandlungen quasi nichts anbieten konnte, außer die eigenen Kunden. Somit war man auch bei DKV den hohen Einkaufspreisen der Branche weitgehend ausgeliefert. Das passende Stichwort für Stammzuschauer lautet B2B-Abzocke. Wir haben mehrfach berichtet. Denn häufig basieren Deals zwischen Fahrstromanbietern auf Gegenseitigkeit, was den Zugang zu den eigenen Stationen angeht. Durch die mehrheitliche Übernahme von SmartLab hat DKV jetzt die Hoheit über die B2B-Preise von 275 angeschlossenen Stadtwerken mit 27.000 deutschen Ladepunkten. Sven Mehringer, Managing Director Energy and Vehicle Services bei TKV Mobility, kommentiert das so: Als Partner werden wir uns strategisch ergänzen, voneinander lernen und so optimal für einen langfristigen und nachhaltigen Erfolg aufstellen. Wie sich diese strategische Ergänzung auf den Markt auswirkt, schauen wir uns gleich mal an. Beispiel Stadtwerke München. Mitglied im Ladenetz, 1400 Ladepunkte. Das Unternehmen ist Spitzenreiter im Elva-Effizienzscore mit 4,3. Damit verzeichnet das Unternehmen deutschlandweit die beste Auslastung seiner Stationen. Und hier mal gleich noch die Top 5 deutschlandweit. Davon viermal München mit dabei, mit Werten bei der Auslastung, die fast unmöglich hoch scheinen. An den eigenen AC-Stationen ruft man 49 Cent pro Kilowattstunde auf und diesen Preis muss man gemessen im aktuellen Marktumfeld als fair bezeichnen. Der Preis gilt sowohl für Ladenetzvertragskunden als auch bei Ad-Hoc-Bezahlung. Auch das ist sehr fair. Kommen wir jetzt zum B2B-Geschäft. Also was kostet es, wenn ich mit einem anderen Fahrstromanbieter an den Münchner Stationen laden will? Die Einkaufspreise der Anbieter kennen wir natürlich nicht, aber meist wird nur ein geringer prozentualer Aufschlag erhoben. Schauen wir zuerst auf die DKV, also den Mehrheitsgesellschafter von SmartLab, quasi der, der sich die Kilowattstunden selber verkauft. Hier läuft das Ladenetz in der Preisliste bei DKV zum Normalpreis, das heißt AC netto 48 Cent inklusive Mehrwertsteuer heißt das 57 Cent. Weiter geht's mit externen Roaming-Partnern. Hier mal drei Beispiele. Wichtig, alle drei der folgenden Unternehmen verfügen auch über viele eigene Stationen, die man bei Preisverhandlungen vermutlich mit einbringen konnte. Bei Shell werden in der App 59 Cent pro Kilowattstunde aufgerufen, zuzüglich 35 Cent Startgebühr. Bei EWE Go sind es 62 Cent und bei NBW 64 Cent. Also jeweils nur wenige Cent teurer als bei DKV. Weiter geht es mit anderen Fahrstromanbietern, die keine oder nur sehr wenige eigene Stationen betreiben. Beispiel Elli, hier sind es immerhin schon 76 Cent pro Kilowattstunde zuzüglich einmaliger Startgebühr von 59 Cent. Und dann wird die Luft noch dünner. So sind die Ladenetzstationen bei Electroverse zum Beispiel überhaupt nicht gelistet. Auch dazu nochmal einen Blick ins Monopolistenlexikon. Viertens, Marktzutrittsbarrieren. Oft gibt es hohe Hürden, die es anderen Unternehmen erschweren oder unmöglich machen, in den Markt einzutreten. Ob das eine mit dem anderen zu tun hat, weiß ich natürlich nicht, aber der Verdacht drängt sich auf. Und einen prominenten Anbieter haben wir ja noch. Wir erinnern uns an die letzte Sendung Digital Charging Solutions GmbH. Besser bekannt für die Ladedienste großer EEMs, wie zum Beispiel Kia Charge, Charge My Hyundai, BMW Charging, Mercedes-Benz, MB Charge Public, Smart Charge a Street und weitere, sowie der markenoffene Tarif Charge Now. Seit dem 1. September können die Kunden all dieser Dienste nicht mehr an den 27.000 Ladepunkten im Ladenetz laden. Wir hatten berichtet und als Quelle die Energieversorgung Sylt zitiert. Dort hieß es, wir möchten Sie darüber informieren, dass das bestehende Roaming-Abkommen mit DCS zum 31.08.2025 ausgelaufen ist. Ich vermute mal, dass die Herausgeber dieser Meldung nur unvollständig über den Sachverhalt informiert waren, denn wie ich aus sicherer Quelle erfahren habe, ist dem wohl nicht ganz so. Der bestehende Vertrag ist nicht etwa ausgelaufen, sondern wurde einseitig von SmartLab gekündigt. Es wurde anscheinend bis jetzt nur ein nicht verhandelbares Angebot für einen Folgevertrag vorgelegt, der aber für die angeschlossenen Ladepunkte für die Vertragskunden eine Preiserhöhung von möglicherweise bis zu 50% zur Folge gehabt hätte. Die alten Preise vor der Kündigung lagen übrigens oft im Bereich von 50 Cent pro Kilowattstunde, so wie hier im Beispiel aus München. Wir reden hier also nicht über Peanuts, sondern aus meiner Wahrnehmung wohl eher über Punkt 5 aus meinem Online-Lexikon zu Monopolisten. Finanzielle Stärke, ein Unternehmen mit erheblichen finanziellen Ressourcen kann leichter Marktmacht ausüben, zum Beispiel durch aggressive Preispolitik. DKV als Mehrheitsgesellschafter von SmartLab steht natürlich auch im direkten Wettbewerb zu DCS. Beide Unternehmen gehören europaweit zu den Top-Fahrstromanbietern und beide betreiben keine eigene Ladeinfrastruktur. Interessant ist auch der Kündigungstermin zum 1.9. Es drängt sich der Eindruck auf, als sollte mit diesem Termin nur wenige Tage vor der IAA zusätzlich Druck aufgebaut werden. Was Ladetarife mit der IAA zu tun haben, zeigt sich beim Blick auf die Shareholder von DCS. Dort stehen mit Mercedes und BMW zwei OEMs, die beide auf der IAA zukunftsweisende neue Modelle vorgestellt haben und die Integration von Ladetarifen in die Fahrzeuge sehr stark vorangetrieben haben. Da kommt der Wegfall von 27.000 Ladepunkten natürlich zur Unzeit. Trotzdem hat man sich bei DCS entschieden, dem Druck nicht nachzugeben und sich für bezahlbare Preise an Ladestationen einzusetzen. So sehen das nach unserer letzten Sendung auch viele Kunden. Ein Betroffener schrieb mir, vielen Dank für die spannenden Einblicke zum Streit zwischen DCS und den Stadtwerken. Als Nutzer von Charge My Hyundai ohne heimische Wallbox bin ich von der Auslistung betroffen und war ursprünglich auch von technischen Problemen ausgegangen. Daher fand ich die aktuelle Folge sehr spannend. Und weiter, grundsätzlich finde ich gut, dass sich DCS scheinbar hart aufstellt, um attraktive Ladepreise zu erhalten. Ich fasse nochmal zusammen. Viele Kommunen vergeben öffentliche Flächen bevorzugt an lokale Anbieter. Die lokalen Anbieter erreichen somit lokale Dominanz. Viele dieser Anbieter haben sich deutschlandweit zusammengeschlossen und treten gegenüber Vertragspartnern mit einer einheitlichen Preisstruktur auf. Die Stadtwerke bauen fleißig Ladestationen, aber die Marge im B2B-Geschäft wollen andere machen. Und ganz oben sitzt Deutschlands führender Anbieter für Tank- und Ladekarten, der jetzt exklusiv und ohne Widerspruchsrecht die preisliche Hoheit über die Ladestationen von 275 deutschen Stadtwerken besitzt und diese Macht mutmaßlich einsetzt, um Wettbewerber zu benachteiligen. Und über das Verbot der preislichen Diskriminierung entsprechend EU-Verordnung haben wir heute noch gar nicht gesprochen, denn auch zwischen verschiedenen Dienstleistern darf ja nicht diskriminiert werden. Für DKV ist es natürlich auch ein riskantes Manöver. Von der Preiserhöhung im Roaming wird vermutlich bei den angebundenen Stadtwerken nicht viel ankommen. Die Stadtwerke sind aber diejenigen, die, Achtung Kanzler-Zitat, die Drecksarbeit machen, sprich die Ladestationen betreiben müssen. Im Ergebnis dieses Streits haben sie jetzt viele neue Ex-Kunden, die nicht mehr laden können und stattdessen nur den eigenen Telefonsupport belasten, aber eben weniger Umsatz als vorher. Wenn große Mitglieder, wie zum Beispiel die Stadtwerke München oder Düsseldorf, sich jetzt entscheiden, eigene Wege zu gehen, könnte dies dazu führen, dass andere kleinere nachziehen und am Ende sich das gesamte Konstrukt Ladenetz mangels Masse wirtschaftlich nicht mehr trägt. Schrumpfung in einem Wachstumsmarkt ist kein gutes Geschäftsmodell. Es drängt sich der Eindruck auf, dass DKV und Smartlab die monopolistisch anmutende Vermarktung über die Interessen der angebundenen Stadtwerke stellen. Erlkönigschau, wir starten mit Bildern von Thomas. Das Auto hatte zwar kein E-Kennzeichen, aber Thomas ist auf die Knie gegangen und hat den Auspuffcheck gemacht. Kein Auspuff dran am neuen Mercedes-Van. Das Auto war übrigens mit AMG-Felgen ausgestattet. Die Bilder stammen aus einem Parkhaus am Feldberg. Weiter geht es mit einem Mercedes GLC EQ Testwagen, gesichtet von Lukas bei Fastnet in Friedberg in Bayern. Die Ladekurve zeigt, dass das Auto vermutlich zu Beginn des Ladevorgangs gerne mehr als 300 kW abgerufen hätte. Insgesamt war der Ladevorgang von 14% auf 66% in 14 Minuten erledigt. Heute mal nur Mercedes, einen habe ich noch. Das Auto ist der neue EQS und nur teilfoliert. Das deutet meist darauf hin, dass es kein komplett neues Auto gibt. Thomas hat ihn auf der Hochalpenstraße und hier bei Ionity am Chiemsee erwischt. Bei den inneren Werten tut sich aber einiges. Es folgt der Wechsel auf ein 800-Volt-System. Die Ladesäule zeigt 288 kW Ladeleistung bei 34% Ladestand. Bewegung bei Ad-Hoc-Preisen. Eben haben wir gesehen, vertragsgebundenes Laden wie bei DCS in den vielen Tarifen für die OEMs. Das hat natürlich seine Vorteile. Zum einen Komfortvorteile. Alle Ladevorgänge auf einer Rechnung, eine Ladekarte, die nahezu überall funktioniert, mit den Ausnahmen, die wir gesehen haben. Und auch beim Thema Fahrzeugintegration, Stichwort Plug and Charge. Mit Kreditkarte ist das noch weit weg, aber mit einem sozusagen EMP-Tarif, also mit einem Fahrstromangebot, können viele Modelle in vielen Ladenetzen aktuell schon Plug and Charge laden. Also wie Tesla bei Tesla können eben dann BMWs, Hyundais oder Kias auch bei Aral oder Ionity Stecker rein. Und los geht's laden und es landet automatisch auf meiner monatlichen Rechnung. Viele Kunden wünschen sich aber bezahlen wie an der Tankstelle oder eben noch einfacher, ganz ohne Tankwart, ohne Barzahlung, ad hoc laden mit Kreditkarte oder Bezahlkarte direkt an der Ladestation. Dazu gab es ja auch die Ladekarte von Gerd Bremer, die Ladestationen bis 50 Cent listet im Schnellladebereich. Mit Ad-Hoc-Angeboten und entsprechend auf dieser Datenlage basierend und jetzt schon ständig weiterentwickelt die Apps sowohl für Android als auch für Apple mit entsprechend Ad-Hoc-Ladestationen in Deutschland für günstiges, vertragsloses, einfaches Laden. Und das geht offenbar nicht spurlos am Markt vorbei. Eben kam noch eine E-Mail, das heißt heute mal Kleingedrucktes mit Brille und ohne Skript. Ich habe eine Info bekommen zu einer Preisänderung eines großen Ladestationsbetreibers, also groß im Ausland, in Deutschland aufkommend. Die Rede ist von Elektra. Dort gab es ja ein Summer Special mit 39 Cent pro Kilowattstunde, aber nur in der App und nicht ad hoc. Der ad hoc Preis war deutlich höher und dort hat man offenbar gesehen, dass der Markt das Thema Ad-Hoc-Laden zunehmend fokussiert und will testweise ab 1. Oktober beginnend, befristet bis 30.11., eine neue Preisstruktur ausprobieren, nämlich 49 Cent in der App und 49 Cent Ad-Hoc-Laden. Ich sage mal, willkommen auf der Ladekarte von Gerd Bremer und in der App von Jens Zippel und wir sind gespannt, wie das ankommt und ob das Modell dann im Dezember fortgesetzt wird. Neues von Nextmove. Nächste Woche gibt's mal wieder neue Autos für die Flotte. Es kommen mehrere VW ID.7. Für Vielfahrer wird's wieder ein attraktives Abo-Angebot geben. Das heißt, viel Kilometer, wenig Geld. Und kommende Woche schreiben wir auch mehrere Überführungen dann ab Leipzig aus. Kommendes Wochenende ist dann auch der E-Cannonball. Ich hatte ja bereits angekündigt, dass ich am Samstagabend beim Community-Abend mit in Neuss dabei bin. Restkarten gibt's noch bis dieses Wochenende im Shop. Also Sonntag ist der letzte Tag auf der E-Cannonball-Homepage, wo man die Tickets kaufen kann. Das Programm ist jetzt auch fast komplett online. Gäste sind willkommen, zum Beispiel am Samstag von 11 bis 14 Uhr im Parc Fermé beim Start in Düsseldorf. Frühaufsteher können dann auch am Sonntag den Start in Neuss verfolgen. Die Zieleinfahrt ist dann am Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Ladepark in Hilden. Dort werden auch verschiedene Aussteller präsent sein. Wer gerne unterwegs auf der Strecke bei den Prüfungen mit vorbeischauen möchte, der sollte vorab nochmal auf dem YouTube-Kanal des E-Cannonball vorbeischauen. Dort wird in einem Video diesen Sonntag dann die Strecke vorgestellt. Für heute war's das. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.